Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Durch die Bibel. Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns mit den Psalmen und sind gerade bei der Reihe von 11 Psalmen, die allesamt von Asaf geschrieben wurden. Asaf war sozusagen Chefmusiker an Gottes Heiligtum in Jerusalem. König David hatte ihn und andere Musiker aus dem Stamm Levi zu diesem Dienst berufen. In dieser Sendung stehen die Psalmen 79, 80 und 81 auf dem Programm. Darin geht es um Gottes Gericht an seinem Volk Israel und um Gottes Versprechen, dass er dennoch sein Volk nicht aufgeben und es wieder erneuern wird. Von Psalm 73 bis zu Psalm 83 haben wir eine Reihe von 11 Psalmen vor uns, die alle von Asaf geschrieben wurden. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um den Asaf aus dem israelitischen Stamm Levi handelt, der von König David als musikalischer Leiter am Heiligtum Gottes eingesetzt wurde. In Psalm 79 geht es, ähnlich wie in Psalm 74, um die Entweihung des Tempels und die Zerstörung Jerusalems. Das Problem dabei ist, dass wir aus den Königsbüchern und den Chronikbüchern des Alten Testaments nichts darüber erfahren, dass es eine Entweihung des Tempels oder eine Zerstörung Jerusalems zur Zeit Asafs gegeben hätte. Nichts deutet darauf hin. Fest steht allerdings, dass durch Salomos Götzendienst Gottes Gericht am Volk Israel bereits beginnt. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 11, heißt es: Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandelte. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo: Weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Doch zu deiner Zeit will ich das noch nicht tun, um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich's reißen. Doch will ich nicht das ganze Reich losreißen, sondern einen Stamm will ich deinem Sohn lassen, um Davids willen meines Knechts und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Soweit das Zitat aus dem ersten Buch der Könige. Nach Salomos Tod zerfiel das Königreich Israel in das Nord- und das Südreich. Damit begann schon Gottes Gericht wegen des Ungehorsams des Volkes Israel und fand seinen ersten traurigen Tiefpunkt in der Zerstörung des Tempels und Jerusalems im Jahr 586 vor Christus, und zwar durch den babylonischen König Nebukadnezar. Das ist knapp 350 Jahre nach Salomos Tod. So lange hatte Gott durch seine Propheten und Könige, die auf Gott hörten, das Gericht aufgehalten. Aber schon in der Ankündigung des Gerichts machte Gott seine Treue deutlich und verhieß die Rückkehr des Volkes nach 70 Jahren und die Erneuerung des Tempels und der Stadt Jerusalem. Vielleicht hatte Asaf durch seinen Dienst am Tempel unter Salomo also eine Verbindung zu dem kommenden Gericht Gottes, das auch zur Zerstörung des Tempels führen sollte. Psalm 79 ist ein Gebet, das sich angesichts des Gerichtes Gottes an seinem Volk Israel ganz dringlich an Gott wendet. Denn Asaf wendet sich sofort mit seinem ersten Wort direkt an Gott. Hören Sie Vers 1. Gott, es sind Heiden in dein Erbe eingefallen, die haben deinen heiligen Tempel entweiht und aus Jerusalem einen Steinhaufen gemacht. Auch wenn Psalm 79 zur Zeit seiner Abfassung durch Asaf meines Erachtens eine Prophetie auf Gottes kommendes Gericht war, er beschreibt treffsicher die Folgen der Belagerung Jerusalems durch den König Nebukadnezar aus Babylon und die darauf folgende babylonische Gefangenschaft. Auch der zweite Tempel, den die Rückkehrer aus Babylon errichten, wurde in der Zeit der Makkabäer im Jahr 169 vor Christus entweiht. Vor der babylonischen Gefangenschaft des Volkes Israel verkündeten die falschen Propheten immer wieder, Gott würde niemals die Eroberung und Zerstörung Jerusalems zulassen. Doch die Stadt wurde eingenommen, sie wurde zerstört und die Bevölkerung nach Babylon verschleppt, so wie es Jeremia und andere Propheten, durch die Gott wirklich sprach, angekündigt hatten. Dabei litt Jeremia sehr unter seinem schweren Auftrag. Der Tempel, der nach den Ankündigungen der falschen Propheten angeblich niemals zerstört werden würde, wurde zerstört. In drei Etappen wurde Israel, Gottes Volk, nach Babylon verschleppt. Und diese Katastrophe ließ Gottes Volk zu Gott schreien. Der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes, war zerstört. Was sollte nun werden? Asaf schildert die grausame Lage des Volkes Gottes in den Versen 2 und 3. Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln unter dem Himmel zu fressen gegeben und das Fleisch deiner Heiligen den Tieren im Lande. Sie haben ihr Blut vergossen, um Jerusalem her wie Wasser, und da war niemand, der sie begrub. Asaf beschönigt nichts. Seine Schilderung führt uns ein furchtbares Szenario vor Augen. Ein solches Blutbad macht fassungslos. Für das Volk Israel ist dies verständlicherweise schwer zu begreifen. Wie konnte Gott zulassen, dass ihnen eine derart erschütternde Katastrophe widerfuhr? Die falschen Propheten hatten ihnen unablässig verkündigt, dass solches Unheil dem Volk Gottes niemals geschehen könnte. Jeremia dagegen war einer der wenigen Propheten, die sich Gott treu zur Verfügung stellten. Eindringlich ließ Jeremia Israel wissen, dass Gott sein Volk vor dem kommenden Gericht warnt und sie zur Umkehr auffordert. Aber das Volk wollte nicht auf Jeremia hören. Er wurde verspottet, als Verräter seines eigenen Volkes beschimpft, geschlagen und eingesperrt. Das Volk Israel konnte nicht verstehen, warum Gott sie nicht beschützt hatte. Doch sie hatten beharrlich Gottes Warnungen in den Wind geschlagen. Hören wir auf ihr Schreien in Vers 5. Herr, wie lange willst du so sehr zürnen und deinen Eifer brennen lassen wie Feuer? Gottes Volk ruft, wirst du nicht von uns ablassen, Herr? Und nun folgt die Bitte um Vergebung. Ich lese Vers 8. Rechne uns die Schuld der Väter nicht an, erbarme dich unser bald, denn wir sind sehr elend. Durch den Propheten Hesekiel macht Gott deutlich, ein Sohn soll nicht die Schuld seines Vaters tragen und ein Vater nicht die Schuld seines Sohnes. Die Gerechtigkeit kommt nur dem Gerechten zugute und die Schuld lastet nur auf dem Schuldigen. Das ist meines Erachtens ein wichtiger Grundsatz auch für uns heute. Wir sind nicht an die Schuld unserer Vorfahren gebunden. Das ist gut zu wissen. Die Generation des Volkes Israel, die in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde oder sogar dort geboren wurde, hatte dadurch unter den Folgen der Schuld ihrer Vorfahren zu leiden. Aber die Schuld der vorangegangenen Generationen lastete ihnen Gott nicht an. Verständlicherweise bitten sie Gott, sich ihrer zu erbarmen. Im nächsten Vers, dem Vers 9, setzt Asaf diese Bitte fort. Hilf du uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen. Errette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Gottes Warnungen an sein Volk, nicht bei anderen sogenannten Göttern Hilfe und Heil zu suchen, hatten ja ihren guten Grund. Denn Gott weiß nur zu gut, dass bei den Götzen keine Hilfe zu finden ist. Nach dem schrecklichen Unheil erkennt das nun auch Gottes Volk wieder. Der einzige Helfer ist der Gott Israels. Und das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott will nicht das Unheil seines Volkes, sondern sein Heil und sein Wohlergehen. Das wird für mich im Buch des Propheten Jesaja so überaus deutlich. Jesaja kündigte schon dem König Hiskia die babylonische Gefangenschaft des Volkes an. Das war etwa 100 Jahre vor der Eroberung und Zerstörung Jerusalems. Aber selbst Gottes Gericht sollte zum Heil des Volkes Israel dienen. Das macht Jesaja deutlich, denn unmittelbar nach der Ankündigung des Gerichts schreibt er, »Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Nachzulesen im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40. Noch bevor das Ereignis überhaupt eintritt, spricht Gott seinem Volk schon seinen Trost zu. Predigt der Stadt Jerusalem, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Jesajas prophetischer Zuspruch ist so formuliert, dass die Schuld des Volkes schon vergeben ist. Darin drückt sich die felsenfeste Gewissheit der Vergebung aus. Dass Gott vergibt, ist so sicher, dass Jesaja dies schon in der Form der abgeschlossenen Vergangenheit formulieren kann. Die Fachleute sprechen hier vom prophetischen Perfekt. Der ehrliche Hilferuf und die aufrichtige Bitte um Vergebung wird bei Gott erhört. Das gilt auch Ihnen und das gilt auch mir. Gott will Ihnen vergeben. Und dazu verweist er Sie an seinen Sohn, an Jesus. Denn Jesus gab sein Leben für Sie am Kreuz, um Ihre Schuld zu sühnen. Sie sind eingeladen, die Vergebung Gottes anzunehmen. Asaf schließt Psalm 79 mit den Worten in Vers 13, »Wir aber dein Volk, die Schafe deiner Weide, danken dir ewiglich und verkünden deinen Ruhm für und für.« Gott vergibt. Er vergibt denen, die seine Vergebung suchen. Das galt seinem Volk Israel in den Schrecken der Zerstörung Jerusalems und der babylonischen Gefangenschaft, und es gilt jedem Menschen, auch Ihnen und mir. Wörtlich heißt es hier, wir wollen dich ewig preisen, von Generation zu Generation dein Lob erzählen. Gott sammelt um sich die Menschen, die seine Vergebung annehmen, und die werden ihn preisen und loben von Generation zu Generation. Ihn, den Gott, der uns so gerne vergeben möchte, weil er uns liebt. Die Reihe der 11 Psalmen, die Asaf schrieb, also die Psalmen 73 bis 83, bilden einen inhaltlichen Zusammenhang. Das zeigt sich nun auch bei Psalm 80. Am Ende des vorangegangenen Psalms 79 beschrieb Asaf Gottes Volk als Gottes Herde. Dieses Bild führt Asaf nun in Psalm 80 fort. Der Psalm ist die Bitte an Gott, den Hirten Israels, sein Volk wieder anzunehmen und es zu leiten. Hören Sie Psalm 80, Vers 2. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Erscheine, der du thronst über den Cherubim. Der Hirte Israels ist Gott selbst. Etwas wörtlicher übersetzt lautet Vers 2, du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre doch. Das erinnert an Israels Wanderung durch die Wildnis der Steppe auf ihrem Weg zum Land Kanaan, das Gott ihnen zum Besitz versprochen hatte. Der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, führte das Volk. Mose und später Josua waren zwar die menschlichen Leiter des Volkes, aber sie unterstanden Gottes Leitung. Daher wendet sich Asaf hier an Gott mit der Bitte, dass Gott sein Volk wieder führen möge. Hören Sie Vers 3. Vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Erwecke deine Kraft und komm uns zur Hilfe. Warum erwähnt Asaf ausgerechnet die drei Stämme Ephraim, Benjamin und Manasse? Ich meine, Asaf bezieht sich damit auf das vierte Buch Mose, Kapitel 2, Verse 17 bis 24. Dort beschreibt Mose die Anordnung der Stämme Israels um die Stiftshütte herum, den Ort, an dem Gott Mose begegnen wollte. Brach Israel auf, so sollten diese drei Stämme direkt hinter der Stiftshütte weiterziehen. So wie Gott Israel damals führte und ihnen beistand, so möge er es doch wieder tun. Das ist Asafs Bitte. Das zeigt sich auch im nächsten Vers, Vers 4. Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Dreimal finden wir diese Zeile in Psalm 80, und zwar in den Versen 4, 8 und in Vers 20. Gott, tröste uns wieder. Das ist quasi der Refrain des Psalms. Das ist Asafs vordringliche Bitte. Er bittet Gott, sich seinem Volk wieder freundlich und fürsorglich zuzuwenden. Asaf bittet Gott, seinem Volk wieder beizustehen und es wieder zu heilen. Asaf schreibt weiter in Vers 5, Herr Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen, während dein Volk zu dir betet? Asaf stimmt nun ein Klagelied an. Ab hier, ab Vers 5 bis zu Vers 7, haben wir den traurigen Teil des Psalms vor uns. Asaf hat den Eindruck, Gott ist zornig, weil er auf die Gebete seines Volkes nicht antwortet. Asafs Worte zeichnen ein deprimierendes Bild. Ich lese Vers 6. Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkst sie mit einem großen Krug voll Tränen. Für mich ist das einer der bemerkenswertesten Verse in der Bibel, im Wort Gottes. Gott hat seinem Volk Tränen zu trinken gegeben und Tränenbrot zu essen. Alles, was sie zu essen hatten, waren Tränen. Israel ist in Not und weint darüber. Sie hatten ihren wahren Hirten verlassen, den lebendigen Gott, und nun mussten sie die Bedrohung durch Feinde erleiden. Aber, so erscheint es mir, das Volk ist nicht alleine mit seinen Tränen. In den Berichten über Jesus, in den Evangelien des Neuen Testaments, lesen wir, dass Jesus einmal die Stadt Jerusalem erblickte und anfing, um sie zu weinen. Der Arzt Lukas schreibt in seinem Bericht über Jesus, im Lukas-Evangelium Kapitel 19, als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen. Denn du hast die Zeit, als Gott zu dir kam, nicht erkannt. Jesus weint also um die Menschen der Stadt Jerusalem, die nicht erkennen, dass er selbst ihr Gott ist, der sie aufsucht. Daraus schließe ich, dass es auch für Gott ein großer Kummer war, sein Volk leiden und weinen zu sehen. Für mich ist das eine ergreifende Entdeckung, dass Jesus, der ja Gott der Sohn ist, um Menschen weint, die nicht erkennen, dass in ihm Gott selbst zu ihnen kommen will. Sie merken, Gott ist es nicht gleichgültig, ob sie ihn finden oder weiterhin an ihm vorbeileben. Gott sucht sie und mich, und offensichtlich weint er um Menschen, die nicht zu Gott umkehren. Sie und ich, wir sind Gott nicht egal. Er sucht sie, weil er sie lieb hat und weil er will, dass sie ihn finden, durch den Glauben an Jesus. Zurück zu Asaf und seinem Psalm 80. Wir kommen zu Vers 8. Gott Zebaoth, tröste uns wieder. Wörtlicher übersetzt hier die Elberfelder Übersetzung. Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Asaf bittet, lass dein Angesicht leuchten. Das heißt, Asaf bittet Gott, sich seinem Volk wieder freundlich zuzuwenden. Denn Gott ist der Gott der Heerscharen, ein deutlicher Hinweis auf Gottes Macht. Wenn Gott will, kann er sein Volk erretten und befreien. Und genau darum bittet Asaf. Ich lese weiter in Psalm 80 und komme zu Vers 9. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Gott führte das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten. Gott vertrieb die Völker aus dem Land Kanaan und pflanzte Israel dort ein wie einen Weinstock. Das Bild vom Weinstock für das Volk Israel führt Asaf weiter aus in den Versen 10 bis 12. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Das Volk Israel, Gottes Weinstock, blühte auf im Land Kanaan. Und deshalb stellt sich die Frage in Vers 13, warum hast du denn seine Mauer zerbrochen, dass jeder seine Früchte abreißt, der vorübergeht? Nachdem Gott das Volk Israel wie einen Weinstock im Land Kanaan eingepflanzt hatte, umgab Gott das Land für viele Jahre mit seinem Schutz, wie eine schützende Mauer einen Weinberg umgibt. Das Volk Israel lebte für etwa 800 bis 900 Jahre im Land, das nun das Land Israel war. Aber der Tag kam, an dem Gott die Mauer um den Weinstock Israel zerbrach und die Feinde Israels einmarschieren ließ. Warum? Weil sein Volk sich von seinem Gott, von seinem Hirten, abgewandt hatte. Schließlich bittet Asaf am Ende des Psalms, in Vers 18, »Deine Hand schütze den Mann deiner Rechten, den Sohn, den du dir großgezogen hast.« An Gottes rechter Hand, das ist der Ort seiner Macht. Im Alten Testament nennt Gott das Volk Israel auch »meinen Sohn«. Asaf schließt mit dem Refrain des Psalms, den er nun zum dritten Mal singen lässt, Vers 20. »Herrgott Zebaoth, tröste uns wieder, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir.« Mit anderen Worten, »Herr, Gott der Heerscharen, richte uns wieder auf, lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen.« Wenn der Gott der Bibel, der Vater Jesu Christi, sich seinem Volk oder einem Menschen wieder freundlich zuwendet, dann ist demjenigen geholfen. Ein weiterer Psalm soll uns jetzt noch beschäftigen, der Psalm 81. Auch dieser Psalm ist ein Lied, das Asaf geschrieben hat. Und wie so viele andere Psalmen von Asaf ist auch Psalm 81 mit dem vorhergehenden Psalm inhaltlich eng verbunden. Mit anderen Worten, Psalm 81 führt die Geschichte von Psalm 80 fort. Ich lese die Verse 1 bis 6. Von Asaf vorzusingen auf der Gittit. Singet fröhlich, Gott, der unsere Stärke ist, jauchzet dem Gott Jakobs. Hebt an mit Psalmen und lasst hören die Pauken, liebliche Zittern und Harfen. Blaset am Neumond die Posaune, am Vollmond, am Tag unseres Festes. Denn das ist eine Satzung für Israel und eine Ordnung des Gottes Jakobs. Das hat er zum Zeugnis gesetzt für Josef, als er, gemeint ist Gott, als er auszog wieder Ägyptenland. Eine Sprache höre ich, die ich bisher nicht kannte. Diese Verse lassen vermuten, dass Asaf den Psalm 81 für eines der großen Feste Israels schrieb. So heißt es zum Beispiel im vierten Buch Mose, »Und der Herr redete mit Mose und sprach, mache dir zwei Trompeten von getriebenem Silber und gebrauche sie, um die Gemeinde zusammenzurufen und wenn das Heer aufbrechen soll. Desgleichen, wenn ihr fröhlich seid an euren Festen und an euren Neumonden, dann sollt ihr mit den Trompeten blasen bei euren Brandopfern und Dankopfern, damit euer Gott an euch denke. Ich bin der Herr, euer Gott.« Auch in Asafs Psalm spricht nun Gott selbst zu seinem Volk. Hören Sie die Verse 7 bis 10. »Ich habe ihre Schultern von der Last befreit und ihre Hände vom Tragkorb erlöst. Als du mich in der Not anriefst, half ich dir heraus und antwortete dir aus der Wetterwolke und prüfte dich am Haderwasser. Sela. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, du sollst mich hören. Kein anderer Gott sei unter dir, und einen fremden Gott sollst du nicht anbeten.« Oft finden wir in der Bibel diese Abfolge. Zuerst errettet und befreit Gott Menschen aus ihrer Not, so auch bei seinem Volk Israel, und erst dann folgt Gottes Aufforderung, ihm zu folgen. Das ist eine entscheidende Beobachtung, denn immer wieder treffe ich Menschen, die das umkehren. Sie meinen, sie müssten erst bessere Menschen werden, und dann könnten sie anfangen, sich Gott zuzuwenden. Aber so herum gelingt das nicht, ihnen nicht und mir auch nicht. Und so wie bei Israel ist es auch für uns heute. Sie und ich, wir sind eingeladen, uns von Gott retten zu lassen. Gott will uns erretten aus unserer Gottesferne, aus unserer Trennung von ihm. Und erst, wenn wir von Gott aus unserer Trennung von ihm errettet wurden und mit Gott versöhnt sind, erst dann geht es darum, dass wir andere Menschen werden. Denn nachdem wir mit Gott versöhnt sind, durch den Glauben an Jesus, erst dann beginnt Gott selbst, uns zu verändern, durch den Geist Gottes. Davon sprachen wir ausführlich bei der Auslegung des Galaterbriefes. Zurück zu Psalm 81. Gott erinnert sein Volk daran, was er für sie in der Vergangenheit getan hat. Das lesen wir in Vers 11. »Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen.« Gott ist Israels Hirte und er will sein Volk gut versorgen. Doch Gottes Volk sucht sich immer wieder andere, fremde Hirten, und die machen nicht satt. Hören Sie Vers 12. Aber mein Volk hörte nicht auf meine Stimme, und Israel will mich nicht. Damit steht Gottes Volk Israel nicht alleine da. Es ist unsere menschliche Natur, die den lebendigen Gott nicht will. Wir Menschen hören oft lieber auf andere Stimmen als auf die Stimme Gottes. Und das ist unser Dilemma. Denn der eine Gott, der Gott Israels, das ist der, der es gut mit uns meint. Das bekräftigt Gott noch einmal in den Versen 14 und 17. Wenn doch mein Volk auf mich hörte und Israel auf meinem Wege ginge, und ich würde es mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Gott sucht seine Menschen. Er sucht sie schon immer, auch sie und mich. Denn Gott ist es, der es gut mit uns meint, der uns versorgt und sättigt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gottes Ruf hören. Gott ruft Sie auf, zu ihm umzukehren, wenn das in Ihrem Leben noch nicht geschehen ist. Denn Gott ist derjenige, der es gut mit Ihnen meint. Gott rief sein Volk Israel zur Umkehr. Immer wieder lesen wir davon im Alten Testament. Und im Neuen Testament wird das durch Johannes den Täufer und durch Jesus fortgesetzt. Neu kommt allerdings hinzu, dass nach Jesu Auferstehung Gottes Ruf zur Umkehr nicht nur seinem Volk Israel gilt, sondern durch die Gemeinde Jesu in alle Welt getragen wird. Menschen aus allen Nationen sind nun aufgerufen, zurückzukehren zu ihrem Schöpfer, denn das ist der eine Gott, der sich Israel offenbarte und in Jesus Mensch geworden ist. Und nun ergeht Gottes Ruf und Einladung auch an Sie und an mich. Was mich in Asafs Psalmen so ermutigt, eine Rückkehr zum lebendigen Gott ist das Beste, was uns passieren kann. Denn der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das ist der Gott, der es gut mit uns meint, bei dem unser Leben in den besten Händen liegt, bei dem unsere Seele satt wird. Das beginnt in diesem Leben und findet seine Vollendung in der Ewigkeit. Seien Sie Gott anbefohlen, Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.